Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler, herzlich willkommen. Zum Auftakt der Münchner Opernfestspiele, da ging es blutig zu. Das Werk Teufel von Loudun ist über 50 Jahre alt und kaum auf Spielplänen anzutreffen. Historischer Hintergrund sind wahre Begebenheiten, ein Hexenprozess aus den 1630er Jahren im westlichen Frankreich, im Bistum Poitiers. Im Prozess gegen Pater Grandier, der in ein Kloster als Beichtvater kommt, da geht es um Begehrlichkeiten diverser Ordensfrauen. Davon handelt die Oper. Es entspinnt sich ein Geflecht aus Gefühlen, Konflikten. Oberin Jeanne und ihre Mitschwestern verfallen in hysterischem Rausch. Sie scheinen vom Teufel besessen. Grandier wird dafür verantwortlich gemacht, gefoltert, hingerichtet. Fanatismus und Hexenverfolgung im katholischen Frankreich des Frühbarock. Frauenwünsche, die werden da als Besessenheit dämonisiert. Kardinal Richelieu hat den Prozess damals befördert, weil die Klöster ihm offenbar zu einflussreich, zu mächtig, zu vermögend wurden. Und Aldous Huxley schrieb in den 50er Jahren darüber sogar einen Roman. Ein Theaterstück gab es auch, das der Komponist Krzysztof Penderecki als Vorlage für seine Oper nun genommen hat in München. Jörn Florian Fuchs, unseren Opernkritiker, habe ich gefragt, welche Musik schafft Penderecki denn für diese extremen Gefühlswelten und ist das leidenschaftlich?
Oh ja, die Musik ist leidenschaftlich expressiv, auch durchaus experimentell. Es gibt Cluster, es gibt eine Mischung aus sehr rauen, geräuschhaften Klangwelten, in die sich dann so ja, Kirchentonales hineinmischt, Choräle. Und die Hysterie von Nonnen, die eben erotische Anwandlungen und Aufwallungen bekommen, die spielt in diesem Stoff eine große Rolle und das setzt Penderecki auch musikalisch eben durch ein ziemlich hektisches Flirren und Sirren und Zurren in Szene. Sie ist ein bisschen, das Stück ist ja vor gut 50 Jahren uraufgeführt worden, diese Musik ist ein bisschen dann doch retro und erinnert an der einen oder anderen Stelle durchaus auch an Horrorfilmmusik. Penderecki ist ja später unfreiwillig auch zum Komponisten für dieses Genre ein bisschen geworden. In dem berühmten Film Der Exorzist zum Beispiel taucht Musik von ihm auf. Und es gibt dort auch eine dämonische Stimme und diese dämonische Stimme kommt über Lautsprecher wie wirklich in so einem alten Gruselstreifen. Also manchmal schmunzelt man ein bisschen über die Musik, über die stilistischen Mittel. Aber immer wieder ist man doch gepackt, auch gerade von der heftigen Rhythmik. Und lassen Sie uns doch mal hören, wie das Ganze klingt. Hier sind auch schon die verrückt gewordenen Nonnen mit im Spiel. Diese Klangwelt herrscht diesen Abend vor. Es gibt verhältnismäßig wenig zurückgenommene und ruhige Passagen.
Wie haben Musikerinnen und Musiker, Solisten diese herausfordernde Klangsprache umgesetzt? Denn ich habe gelesen, bei der Premiere hat es ja auch eine kurzfristige Umbesetzung geben müssen. Der Tenor Wolfgang Koch ist ausgefallen, wurde Corona-bedingt ersetzt, konnte nicht singen.
Das war der eigentliche Clou des Abends, was so ein Unfall, ein Unglück ist, dass eben ein sehr guter Darsteller und sehr guter Sänger eben nicht präsent ist, hat man als Notlösung zunächst so gesehen, dass Jordan Shanahan im Graben das gesungen hat und Robert Dölle, das ist ein Schauspieler, der ausgeliehen wurde vom Residenztheater, das ist direkt neben der Staatsoper, neben dem Nationaltheater, er hat auf der Bühne agiert als Grandier, der eben dann auch gefoltert wird im Laufe des Abends, ziemlich heftig. Was er da alles leisten muss, szenisch. Und es ist übrigens eine Partie, wo gesungen und gesprochen wird, wo es also sowieso schon eine Aufspaltung gibt. Und das fand ich ganz prägnant, dass das nun aufgeteilt wird und man immer diesen Gesang aus dem Graben hat und dann eben dieses extrem intensive, sehr körperliche Spiel auf der Bühne. Also das war für mich dann letztlich ein Glücksfall. Eine insgesamt ausgezeichnete Besetzung, Jeanne, das ist die Obernonne, die das Problem hat mit Grandier, dass sie ihn eben erotisch begehrt und in eine Hysterie verfällt und ihn dann aber auch fälschlich beschuldigt eben und ihre Mitschwestern ansteckt in diesem ganzen Wahn, weswegen es eben zu diesem großen Schauprozess führt, an dessen Ende Grandier stirbt. Ausrine Stundite hat das sehr, sehr gut gesungen, auch eine kraftfordernde Partie, wirklich gut bewältigt. Und Wladimir Jurowski, er, der Generalmusikdirektor in München, hat das mit großer Geste musikalisch in Szene gesetzt. Man spürte in jedem Moment, das ist ein wirkliches Herzensstück für ihn.
Filmregisseur Simon Stone hat das inszeniert, verlegt das ins Hier und Heute, also ins Hier und Heute von, sagen wir, Autokratien und Missbrauchsskandal. Geht sowas gut, wie Sie es gerade beschrieben haben? Also Ordensfrauen, Hysterie, Hexenprozesse in München oder Deutschland des Jahres 2022?
Nicht wirklich. Es ist eine ganz genaue Arbeit. Es ist ein großer, großer Raum, eine Art Kubus, der sich immer wieder dreht, der diese unterschiedlichen Spielorte uns zeigt. Es ist ein sehr genaues Spiel auch, wobei die hysterischen Nonnen manchmal ein bisschen zu sehr hysterisch sind. Das wird unfreiwillig komisch. Aber gearbeitet ist der Abend top. Das Problem ist, wenn man dann Polizisten hat von heute in den Polizeiuniformen von heute oder wenn die Nonnen dann ab und zu mal ein T-Shirt tragen, wo irgendwelche feministischen Sprüche drauf sind, ist das eine gewollte Aktualisierung und man fragt sich immer, ja, aber wo ist die Institution Kirche, die in der Tat nochmal einen Schauprozess durchführt, an dessen Ende jemand auf so eine brutale Weise stirbt. Also das sehe ich nirgendwo bei allen Einwänden gegen die Kirche, Stichwort Missbrauch und so, gibt es, glaube ich, so eine Institution 2022 wirklich nirgendwo mehr, sodass letztlich dieser Krampf von Simon Stone, und es ist etwas Krampfhaftes, immer alles in die absolute Gegenwart zu holen, letztlich schief geht. Man muss diese Prämisse irgendwie ausklammern und schaut auf diese Inszenierung und lässt diese Aktualisierung einfach in seinem eigenen Kopf weg. Dann funktioniert der Abend. Übrigens, er funktioniert so gut oder so schlecht, wie man sieht, dass ein halbes Dutzend Damen und Herren im Publikum kollabiert sind. Also die Theaterärzte hatten einiges an diesem Abend zu tun.
Lässt sich bei dieser Neuproduktion, nach dem, was Sie gesagt haben, noch sagen, das ist eine gelungene Eröffnung der Münchner Opernfestspiele?
Es ist zumindest eine eben sehr, sehr, sehr intensive auf mehreren Ebenen und schon eine Empfehlung, wie gesagt, mit dem einen zentralen Einwand. Aber ich würde sagen, das Stück als solches aufzuführen nach längerer Zeit mal wieder in einem großen Haus, das ist aller Ehren wert.
Sagt Jörn Florian Fuchs über Teufel von Loudun, die Penderecki-Oper bei den Münchner Opernfestspielen. Nach Kiew ist sie die zweitgrößte Stadt des Landes. Charkiw liegt im Nordosten und sie zählte von Anbeginn zu den bevorzugten Zielen des russischen Angriffs. Eine Ausstellung des Architekturmuseums der Technischen Universität Berlin zeigt im öffentlichen Raum nun großformatige Bilder dieser Zerstörung der bedeutenden Wissenschafts- und Kulturmetropole. Aufgenommen hat sie der ukrainische Fotograf Stanislav Ostrus. Er dokumentiert damit die Vernichtung seiner Heimatstadt unweit der russischen Grenze und die Zerstörung der kulturellen Identität des Landes. Seit Anfang März macht er das. Er dokumentiert die leeren Straßen und Ruinen. Und unseren Kunstkritiker Carsten Probst habe ich gefragt, wer ist dieser Fotograf?
Ja, Stanislav Ostrus lebt und arbeitet in Charkiw als Fotograf und als Hochschullehrer für Fotografie. In Westeuropa ist er allerdings bisher kaum bekannt. Also ich kannte ihn bisher jedenfalls nicht. Er hat vorwiegend auch bisher in der Ukraine ausgestellt. Er ist bislang auch eigentlich nicht als, sagen wir, Stadt- oder Architekturfotograf in Erscheinung getreten, eher als konzeptueller Fotograf. Diese dokumentarischen Fotografien, die er jetzt im kriegszerstörten Charkiw gemacht hat und weiterhin macht, haben insofern jetzt nichts mit seinem bisherigen Werk zu tun, soweit man das eben auf seiner Homepage auch schon einsehen kann. Er fühlte sich, wie er sagt, durch die russischen Bombardements der Stadt gedrängt, diese Fotografien zu machen, die Schäden seiner geliebten Stadt zu zeigen, teilweise unter Lebensgefahr, denn die Bombardements gehen ja weiter und er geht dann eben auch in diese zerstörten Häuser hinein, die jederzeit einstürzen können, auch wenn ich jetzt sage, seine Bilder sind dokumentarisch, dann gibt es doch einige Spezifikationen, die den konzeptuellen Fotografen dahinter doch verraten, denn Stanislav Ostrus hat diese Bilder offenkundig bei aller emotionalen Verwicklung sehr durchdacht. Zum einen, es sind extrem nüchterne Fotografien, die zugleich immer so ein wenig wie flüchtig aufgenommen wirken. Also keine große Inszenierung, vor allem keine Romantisierung der Trümmer, wie wir das ja aus Ruinenfotografien zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Man sieht aber, dass er das Licht sehr gezielt einsetzt, dass er vorwiegend bei gutem Wetter fotografiert, um einen Kontrast zwischen blauem Himmel und Verwüstungen hervortreten zu lassen, wie er sagt. Zum anderen aber auch sehr bemerkenswert, es sind nirgends Menschen zu sehen. Nicht, weil keine Menschen mehr in Charkiw wären, sondern weil Ostroos offenkundig die Bilder während des Bombenalarms gemacht hat, als alle anderen noch in ihren Unterständen sich schützen mussten.
Sie sagen es, Aufnahmen zerstörter Städte und Häuser. Charkiw ist eine außergewöhnliche Stadt, weil sie auch so etwas ist wie ein Schmelztiegel der Moderne. Die Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts haben sich dort niedergeschlagen. Der Architekt und Künstler Wladimir Tatlin etwa gehört dahin. Spiegelt sich das auch in den Aufnahmen wieder? Merkt man was von diesem avantgardistischen Geist des frühen 20. Jahrhunderts?
Also ich hätte fast erwartet, dass es in dieser Ausstellung so etwas wie eine Art historische Tiefenbohrung gibt, dass man sagt, dieses und jenes Gebäude hat die und die Tradition und schaut euch das an, was jetzt draus geworden ist. Aber dazu fehlte jetzt einfach auch in der Eile, in der man diese Ausstellung zusammengestellt hat, ganz offenkundig die Zeit, auch ein wenig die Logistik. Also es gibt keine nähere historische Erläuterung zu den Gebäuden, die Ostroos fotografiert, aber man sieht eben doch zumindest an den Bezeichnungen, dass und welche Bedeutung diese Gebäude haben. Die Universität von Charkiw, die hier gezeigt wird, auch teils völlig zerstört, ist natürlich eine historisch wichtige Institution und hat die Bedeutung der Stadt als europäische Wissenschaftsstadt schon im 19. Jahrhundert begründet. Der Palast der Arbeiter oder der Kulturpalast der Eisenbahnarbeiter, alles wichtige Zeugnisse der Avantgarde-Architektur der 1910er, 1920er Jahre. Das ukrainische Unabhängigkeitsdenkmal von 2012 ist natürlich genauso wichtig. Also Charkiw ist die kulturelle Hauptstadt der Ukraine geblieben, auch nachdem Kiew dann die politische Hauptstadt wurde. Und allein das zu dokumentieren, es sind ja insgesamt gar nicht so viele Aufnahmen, die hier auch zu sehen sind, aber insgesamt sozusagen den Bestand, den ruinierten Bestand zu zeigen, auch der ganz normalen Wohnhäuser, die teilweise aus dem 19. Jahrhundert noch stammen, das allein ist schon eine Demonstration, welcher kulturelle Schaden hier angerichtet ist.
Der Kunsthistoriker Konstantin Akinscher hat das kuratiert. Die Unterdrückung, Zerstörung der ukrainischen Kultur durch Russland soll dokumentiert werden. Das ist also im Rahmen eines größeren Projekts?
Ja, das ist ein ausgreifendes Projekt, das Akinscher da schon länger betreibt. Also das zum Beispiel auch auf die Unterdrückung und Zerstörungen ukrainischer kultureller Identität sozusagen während der Stalinzeit bezogen ist. Akinscher sammelt also und dokumentiert diese Zeugnisse. Er ist international tätig, hat unter anderem auch in Deutschland, ich glaube an der Universität Erfurt gelehrt. Also für das Wissen um die Geschichte, auch die nationale Selbstdefinition der Ukraine im europäischen Kontext beziehungsweise auch in der Beziehung zu Russland, ist dieses Projekt, dieses Archivprojekt natürlich außerordentlich wichtig, gerade auch für die Zeit nach dem Krieg. Und ich glaube, er hat auch Stanislaw Ostroos in seinem Projekt, die Stadt Charkiw da zu dokumentieren, bestärkt.
Manche sagen, unser Interesse an der Ukraine ist kriegsbedingt und das lässt vielleicht auch wieder nach. Fürchten Sie sowas auch?
Das fürchte ich ein wenig auch. Also in den letzten Wochen erlebe ich ja relativ viele kleine, punktuelle, auch sehr schnell eingeladene Projekte in Deutschland, die sich um die Kultur, auch die nationale kulturelle Selbstbestimmung der Ukraine kümmern beziehungsweise versuchen, in Tagungen oder kleinen Ausstellungen wie diesen etwas zu dokumentieren, etwas zu zeigen. Solche Projekte sind natürlich außerordentlich wichtig, aber sie sind eben punktuell. Und es wäre ganz wichtig, wenn das über diese Kriegssituation hinaus natürlich verstetigt wird in Forschungen, in größeren Publikationen und dergleichen. Diesen Ansatz gab es Anfang der 2000er Jahre schon mal. Das ist dann zeitweilig erlahmt. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, das massiv aufzufrischen.
Sagt Carsten Probst über Requiem für Charkiw. Drei Viertel der Stücke an deutschen Bühnen werden von Männern inszeniert. Nur ein Viertel der Intendanzen, 20% etwa, sind weiblich besetzt. Höchste Zeit, dass Frauen sich vernetzen, findet die frühere Bonner Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp. Sie hat dazu 2018 einen großen Kongress gemacht und das mit angestoßen. Die MeToo-Debatte hat den Blick für das Problem und das Thema geschärft, Machtstrukturen im Kulturbereich. Jetzt gab es 2 Tage lang eine Kulturrat-Fachtagung. Sie hieß Frauen in Führung. Und Susanne Stefani ist Vorsitzende von WAM, erklärt uns gleich, was das ist, hat an der Tagung auch teilgenommen. Und sie habe ich gefragt, hat sich denn an der Diagnose der Theaterfrau und Dramaturgin Bramkamp inzwischen was geändert?
Ja, die Diagnose ist wichtig und die Analyse, die auch geleistet wurde durch die Studie des Deutschen Kulturrates, die ja jetzt 5 Jahre her ist, zeigt auf frappierende Weise eben das, was Frau Bramkamp auch sagt. Die Zahlen sind schlecht und wir sehen das ja auch so durch die Bildungsbiografie. Unter den Studierenden haben wir 50-80% Frauen und danach sehen wir das eben nur in Einzelpositionen. Und wie Sie sagen, wenn wir dann in die Spielpläne gucken, in die Konzertsäle, und es wäre jetzt falsch zu sagen, dass sich nichts entwickelt hätte. Also wir haben eine große Bewegung gehabt, auch dank Burning Issues, vieler Initiativen, die das Thema prominent gemacht hat. Aber es ist nicht genug. Und das hat der Kulturrat auch letztes Jahr nochmal mit einem Statement gesagt. Und es hat auch diese Tagung gesagt, wir müssen konkret werden. Studien sind unglaublich wichtig, aber wir haben kein Analyseproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
Sie haben im Dezember letzten Jahres etwas in die Hand genommen und WAM oder WOM oder ich weiß nicht, wie Sie es aussprechen, gegründet, Women in Arts and Media, um daran was zu tun. Klären Sie uns auf, was ist das?
Also WAM erstmal, das ist natürlich mit viel Kraft und mit viel Forza ausgesprochen. WAM setzt sich ein für Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien. WAM ist hervorgegangen aus dem Mentoring-Programm des Kulturrates, also an die Studie Frauen in Kultur und Medien, haben sich verschiedene Instrumente angeschlossen und so auch das Mentoring-Programm, ein 1:1 Mentoring-Programm für Frauen, die bis zu 10 Jahre im Beruf sind, also ein Mid-Career-Programm, was ganz Besonderes, wo sich MentorInnen bereit erklärt haben, über ein halbes Jahr in eine Beziehung, in einen Austausch zu gehen. Und ich selbst war auch Mentee in dem Programm und hatte das große Glück, Monika Grütters als meine Mentorin zu haben. Und als wir durch dieses Programm durchgingen, merkten wir, was für eine unglaubliche Energie es unter uns Mentees und auch welcher wichtiger Austausch da stattfindet, wie wir uns gegenseitig auch unterstützen können und thematisch die Anliegen nach vorne bringen können. Und da kam dann sehr schnell auch die Frage, wie können wir das nachhaltig machen? Wie kann über dieses halbe Jahr, über dieses Programm hinaus, was ja auch eine Laufzeit hat, das, was da entsteht und dieses Netzwerk von Frauen bestehen bleiben? Und damit kam dann auch sehr schnell die Frage nach einer Struktur und wir haben uns für einen Verein entschieden, der als Netzwerk funktionieren soll. Denn das Besondere an dem Mentoring-Programm und so auch an unserem Verein ist es, dass wir branchen- und spartenübergreifend sind und national und hat 7 regionale Foren, in denen wir aktiv sind, plus auch dann wieder überregional Arbeitskreise zu Diversität, zu Mentoring, um sich für diese Themen nachhaltig einzusetzen.
Immer dann, wenn Frauen Kongresse organisieren, findet man gleich auf der ersten Seite einen Hinweis auf eine Kinderbetreuung. So, spielen so praktische Dinge auch eine Rolle?
Absolut. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei dem, wenn wir darüber sprechen, dass wir nicht nur auf einer Metaebene sprechen. Wir müssen da in Umsetzung kommen, ich habe es gesagt, oder auch um es mit Jutta Almendinger zu sagen, wir schaffen es nur gemeinsam. Und dabei geht es zum einen um große Umsetzungen, aber zum anderen auch um ganz pragmatische, wie Sie sagen, Handlungsempfehlungen. Also wir fangen an bei Besetzung von Podien, bei Besetzung von Jurys, aber auch, wie Sie sagen, Kinderbetreuung. Es muss möglich sein, durch Betreuung vor Ort oder auch hybride Veranstaltungen das zu kombinieren. Und wenn wir ein paar Dinge aus der Pandemie mitgenommen haben, ist es doch auch das, dass wir natürlich vermisst haben, in Präsenz zusammenzukommen, Theater gemeinsam zu besuchen. Aber wir ja auch erlebt haben, dass wir Menschen Zugänge ermöglichen, die eben nicht in der Form in Präsenz immer teilnehmen können. Und wir müssen ja bei dem Thema, wenn wir sagen, wir wollen uns für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, auch alle Geschlechter mitdenken, aber auch Themen, damit wir nicht exklusiv dann gleich wieder in so einem Gedanken werden, auch Menschen mit Behinderungen, was für uns im Kulturbereich gerade auch ein Riesenthema ist, das mitzudenken und zu sagen, ja, es ist selbstverständlich, dass es eine Übertragung gibt und es ist selbstverständlich, dass Kinder willkommen sind und dass es unser Leben auch prägt. Und daran könnte man anknüpfen, auch wenn wir dann an Residenzorte schauen, kann da Kinderbetreuung gewährleistet werden. Und wir hatten es heute auch auf dem politischen Podium jetzt zum Abschluss bei der Tagung Frauen in Führung vom Kulturrat, diese Frage, warum ist nicht automatisch in den Nebenkosten bei den Projektbudgets, wie viel Kinderbetreuung muss ich veranschlagen, wie kann ich das umsetzen?
Sind andere Länder, sind andere Wirtschaftsbereiche weiter als ausgerechnet die Kultur?
Wenn wir nochmal drüber sprechen, Sie sagten, auf jedem Tagungsprogramm steht das Wort Mentoring. Und ich glaube, das schließt auch ganz gut den Kreis, wenn Sie fragen, wie ist der internationale Vergleich? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht darüber sprechen, und das hatten wir heute auch auf dem Podium zum Thema Mentoring, it's not about fixing the woman. It's about fixing a company oder die Gesellschaft. Und da müssen wir natürlich gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine Haltung dazu haben, das zu ermöglichen. Insofern muss es auch aus unseren Strukturen heraus und muss es aus unserer Haltung heraus entstehen. Und dafür müssen wir einfach ganz viel Lobbyarbeit machen. Das ist auch eine Idee für uns, für WAM, dass wir sagen, wir müssen das branche- und spartenübergreifend zusammenkriegen. Denn es ist ja nicht so, dass wir als WAM daherkommen und es gibt nicht schon eine lange Tradition. Wir denken an die Bücherfrauen, an GEDOC. Es gibt ja wirklich fantastische Programme, auch Goldrausch hier in Berlin, die sich einsetzen für KünstlerInnen. Und wir müssen das bündeln und die Themen, die dann, wir hatten eben auch die kleinen direkten Umsetzungen, die wir schaffen können, aber die größeren Projekte, die finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen. Damit meine ich Wiedereinstiegsförderung nach Elternzeit für Mütter und Väter, Anerkennung von Care-Arbeit. Das ist ja ein riesen gesellschaftliches Thema. Also das kann dann auch die Kultur nicht allein leisten, sondern da sind wir an einem gesellschaftlichen Thema dran. Wieso ist Care-Arbeit nicht gleichbedeutend in unserer Gesellschaft, in der Anerkennung wie die erwerbstätigen Arbeit? Und das sind Fragen, die müssen wir als Gesellschaft diskutieren und die müssen wir politisch klären. Da hat die Kultur einen Auftrag und da müssen wir uns auf den Weg machen. Und dann sprechen wir natürlich um die Rahmenbedingungen, die wir uns auch gegenseitig geben in den Kulturbetrieben, in den Kulturförderinstrumenten, die wir haben.
Sagt Susanne Stefani. Sie ist Vorsitzende von WAM und hat an der Tagung Frauen in Führung teilgenommen. Szenen wie in einem Gangsterfilm, die spielten sich heute in Maastricht rund um die Kunstmesse Tefab ab. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Tja, vier Männer haben laut Polizeiangaben dort auf der internationalen Kunstmesse eine Vitrine eingeschlagen und in denen, da waren Objekte eines Londoner Juweliers ausgestellt. Die Männer waren elegant gekleidet, trugen Schiebermützen und Brillen und dies alles ist auf einem Video zu sehen, auch wie einer der Räuber auf die Vitrine eindrischt. Einen herbeieilenden Zeugen bedrohen die anderen dann mit einer Waffe. Die Polizei verfolgte die Flüchtenden, sperrte mehrere Straßen sowie einen Autobahntunnel. Bereits nach kurzer Zeit konnten zwei der vermeintlichen Täter festgenommen werden und auf der Messe in Maastricht geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Was lange währt, wird endlich gut oder in diesem Fall führt endlich zum Erfolg. Wie gerade schon in den Nachrichten zu hören, haben sich Deutschland und Nigeria über den Umgang mit den sogenannten Benin-Bronzen in deutschen Museen verständigt. Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth, beide von den Grünen, werden am Freitag in Berlin mit ihren nigerianischen Amtskolleginnen eine Absichtserklärung unterzeichnen. Die macht dann den Weg frei für Rückgaben. Zwei Bronzen sollen aus Berliner Beständen direkt im Anschluss übergeben werden, heißt es. Etwa 1100 der kunstvollen Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, sind in rund 20 deutschen Museen zu finden. Über die umfangreichsten Sammlungen verfügen das Lindenmuseum in Stuttgart, das Museum am Roten Baum Hamburg, das Rautenstrauch Joost in Köln, das Völkerkundemuseum Dresden-Leipzig sowie das Ethnologische Museum in Berlin. Alle Häuser sind am Prozess der Rückgabe beteiligt und einige werden derzeit auch von Abatijani, dem Generaldirektor der National Commission for Museums and Monuments in Nigeria, besucht. Nach den Antisemitismusvorwürfen werden die Rufe nach neuen Strukturen für die Weltkunstschau Documenta immer lauter. Kritiker fordern, dass sich der Bund nicht nur mit Geld einbringe. Vor allem mehr Mitspracherecht fordert auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Und auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU mahnt neue Strukturen an. Er wirft den Verantwortlichen der Documenta in Kassel Fehler vor. Es sei falsch gewesen, vorab nicht mehr Gespräche zu führen, sagte er der Frankfurter Rundschau. Morgen Abend, da werden dann erstmals Gespräche auf der Documenta geführt. Wir sind vor Ort und werden in Kultur heute berichten.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Für Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler. Die Nachrichten gleich ausführlich, wie gewohnt, dann die Informationen am Abend. Ein Thema natürlich unter anderem der Abschluss des G7-Gipfels in Elmau. Ihnen einen guten Abend.